Ich möchte also alle ganz herzlich begrüßen zur Fortsetzung. Wir sind mittendrin stecken geblieben bei dem Thema Verständnisschwierigkeiten in dem Johannesevangelium. Und wir haben bereits entdeckt, das ist ein roter Faden, der sich durch dieses Evangelium, das den Herrn Jesus als das Wort, das im Anfang war, vorstellt, hindurchgeht. Und ich habe erklärt, dass Gott eigentlich dieses Problem von Verständnisschwierigkeiten in den Sprachen, und zwar in allen Sprachen der Welt, man zählt heute über 7000 verschiedene Sprachen, ohne die Dialekte zu zählen. Und in allen Sprachen ist das so, dass ein Wort nicht gesehen werden kann wie ein Punkt, sondern ein Wort fällt. Also es gibt eine Vieldeutigkeit innerhalb der Wörter, aber im Zusammenhang mit Sätzen und längeren Texteinheiten werden meistens diese Mehrdeutigkeiten neutralisiert, aber eben nicht immer. Und ich habe versucht zu erklären, dass das wunderbar ist, dass Gott das so geschaffen hat, denn sonst müssten wir für das Neue Testament zum Beispiel 50.000 Wörter kennen, um das Neue Testament lesen zu können. Aber das kann niemand, habe ich bereits erklärt. Das übersteigt also wirklich die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen, ganz allgemein. Und die normalen Fähigkeiten, ganz allgemein. Und es ist so, der Heilige Geist hat das Neue Testament inspiriert. Das sind ungefähr 5.000 Wörter. Das reicht. Aber eben weil die Wörter so eine Bandbreite haben. Zum Beispiel das Wort Welt. Im Griechischen ist das Kosmos. Und das Wort Kosmos hat im Neuen Testament etwa 10 verschiedene Bedeutungen. Also, einmal bedeutet es das ganze Weltall. Epheser 1, Gott hat uns auserwählt, die Gläubigen, die Wiedergeborenen, vor Grundlegung der Welt. Das ist vor Grundlegung des Kosmos. Das meint wirklich das gesamte Weltall. Aber es ist so, dass das Wort Kosmos kann auch bedeuten die ganze Erde. Nämlich, wenn der Herr Jesus sagt und die Jünger aussendet in die ganze Welt und da findet man, dass der Herr Jesus dieses Wort Welt benutzt in einem eingeschränkten Sinn eben für die Erde. Aber das gleiche Wort kann auch bedeuten, nicht den Planeten Erde, sondern also Planeten Erde, vielleicht noch ein besseres Beispiel, als was ich gerade angetönt habe, noch klarer, als dass der Herr eben die Jünger in die Welt schickt, 2. Petrus 3. Von der Sintflut sagt Petrus, dass die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Das ist Kosmos. Aber das ist klar, war nicht das ganze Weltall überschwemmt. Aber der ganze Planet, die Sintflut war nicht lokal, sondern die ganze Erde wurde überschwemmt. Und dann wird aber das Wort Kosmos eben auch gebraucht für die gesamte Menschheit. In Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Das meint jetzt nicht, dass er den blauen Planeten geliebt hat, sondern alle Menschen auf diesem Planeten. Und die werden genannt Welt. Aber das Wort Welt wird auch verwendet für die Menschen im Kontrast zu Israel. In Römer 9 bis 11 wird gesagt, dass der Fall von Israel eben gewirkt hat, die Versöhnung der Welt. Und da meint der Apostel Paulus mit Welt dann die heidnischen Nationen im Kontrast zu Israel. Das ist das gleiche Wort. Und das Wort Welt wird auch gebraucht für diese Organisation, dieses System, wo Satan die ganze Menschheit versucht zu verführen. Und darum wird er genannt der Fürst dieser Welt. Johannes 14, 30. Und zum Beispiel sagt Johannes in 1. Johannes 2, liebe nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und dann erklärt er, die Welt hat drei Grundprinzipien. die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Sie sind alle nicht von dem Vater. Und da sagt Johannes, liebt nicht die Welt. Er braucht genau das gleiche Wort, Kosmos, das er im Johannesevangelium verwendet, für die Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt. Und da heißt es, liebt nicht die Welt. Welt bedeutet nämlich das Gleiche, auch wenn es das gleiche Wort ist. Da ist es das böse Weltsystem, das Verführungssystem von Satan. Da versucht er durch Philosophie, durch Mode, durch Religionen und auch durch von ihm kontrollierte Wissenschaft und so weiter, versucht er die Menschen zu verführen. Das ist die Welt. Mit all ihren Vergnügungen auch. Aber Gott hat die Welt geliebt, das ist die Menschheit. Und dann wird das Wort Kosmos auch verwendet für Schmuck. Zum Beispiel in 1. Petrus 3 wird gesprochen über den Schmuck der Frauen und das ist das Wort Kosmos. Das heißt natürlich nicht Welt und nicht Weltall, sondern Schmuck. Ja, aber man kann das sehr gut erklären, weil das Wort Kosmos geht zurück auf ein Verb, kosmeo, das heißt schmücken. Ordnen. Und davon kommt dann eben das Weltall, weil das Weltall ist eben nicht ein Chaos, sondern ein Kosmos. Überall sehen wir Ordnung und Ordnungsprinzipien, Naturgesetzlichkeiten. Das hat Gott so gemacht. Und darum ist es eben ein Kosmos, in dem wir leben und nicht ein Chaos. Und ein Schmuck, ja, ich meine, das sind Künstler dahinter, die tüfteln richtig Schmuck aus, wie kann das? Und dieses Silber verbunden mit diesen Edelsteinen und so weiter. Das ist etwas Geordnetes. Und darum heißt es auch Kosmos. Aber im Neuen Testament immer das gleiche Wort. Und im Textzusammenhang ist es eben normalerweise klar, was gemeint ist. Aber es kann Missverständnisse geben. Und so hat es auch, als der Jesus mit den Menschen gesprochen hat, Missverständnisse gegeben. Und gewisse haben sich irgendwie gefreut über die Missverständnisse und haben den Herrn abgeschrieben. Und andere aus Liebe haben sich gefragt, aber wie geht das? Wie kann das? Das geht doch nicht. Ja? Und der Herr gibt Antwort. Wir sind also hier gekommen bis zu dem Beispiel 4. Und jetzt kommen wir zu 5. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Johannes 8. Vers 21. Das ist auch in einer Rede gegenüber mehreren Menschen. Und da sagte Herr Jesus, er sprach nun wiederum zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Ja, also, sie haben gedacht, er spricht von Selbstmord. Und dabei spricht er einfach davon, dass er eben wieder in die himmlische Herrlichkeit zurückkehrt. Aber das, wohin ich gehe, könnt ihr nicht mitkommen, sie haben das nicht verstanden. Da geht es jetzt nicht um ein Wort, sondern sogar um ganzen Satzteil oder einen ganzen Satz könnte man sagen und sie haben es nicht verstanden, aber sie fragen nur unter sich, ja, wer will sich doch nicht umbringen? Ja, das ist auch nur eine Sache, wenn man etwas nicht versteht, in einer abgeschlossenen Gruppe darüber sprechen und sagen, ja, das will doch nicht so. Aber es wäre doch besser gewesen, sie hätten den Herrn gefragt, was meinst du mit, wohin ich gehe? Da können wir nicht hinkommen. Und der Herr hätte das ihnen erklären können. Ein weiteres Beispiel. Der Jesus spricht im gleichen Kapitel 8, Vers 26 über den, der ihn gesandt hat. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Ja, also dieser Ausdruck, der mich gesandt hat. Sie haben nicht verstanden, wer soll das sein? Sie haben nicht gemerkt, dass das der Vater ist, von dem er ja so oft auch in seinen öffentlichen Reden gesprochen hat. Sie haben es nicht verstanden, aber sie haben auch nicht gefragt. Wieder das Gleiche. Und dabei, in ihrer rabbinischen Gelehrsamkeit hätten sie doch genau wissen können, der Zusammenhang mit 5. Mose 18. Dort wird ja der Messias angekündigt von Mose. Und es ist so, Mose erklärt in Vers 15 von 5. Mose 18 einen Propheten aus deiner Mitte. Aus deinen Brüdern, gleich mir, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb begehrt hast am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme des Herrn, meines Gottes, hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Was wird geschehen? Der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern. Also der Zusammenhang ist der, Israel hatte wirklich akustisch die Stimme Gottes am Sinai, am Horeb, gehört. Also die 10 Gebote verkündigt hat. Und das war so furchterregend, zusammen mit dem Berg, der in eine dunkle Wolke gehüllt war, mit Blitz. Und der Berg brannte, heißt es. Und die Erde bebte. Es war so furchterregend, dass sogar Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Und das Volk hat gesagt, wir möchten nicht mehr so direkt die Stimme Gottes hören. Und Gott hat Mose gesagt, und ich werde ihnen einen Propheten erwecken, gleich dir. Dieses gleich dir bedeutet Folgendes. Mose war ein Priester, so wie keiner sonst. Er war neben Aaron, dem ersten hohen Priester, und der Unterschied war der, Aaron durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste, am Yom Kippur, und nicht ohne Blut. Aber Mose durfte jeden Tag hinein. Und Gott sprach zu ihm zwischen den Cherubim herab, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Er hat einen freien Zugang gehabt in die Gegenwart Gottes. Also Mose war über dem hohen Priester und all den späteren hohen Priestern. Und andererseits war er der, der von Gott her kam und dem Volk die Worte Gottes übermittelte. Und weiter wird er sogar beschrieben in 5. Mose als König in Jeschurun. Das ist die einzige Stelle, wo Mose als König beschrieben wird. Also war König und Priester und Prophet, denn er brachte das Wort von Gott her. Das haben wir sonst im Volk Israel nachher nie mehr, dass einer König, Priester und Prophet ist, in einer Person. Gott hat die Gewaltentrennung eingesetzt. Und darum, Priester mussten aus dem Stamm Levi sein, Könige aus dem Stamm Juda, aus der Familie Davids. Und so gab es eine Gewaltentrennung. Man konnte nicht die Machtfülle eines Königs und eines Hohepriesters in einer Person vereinigen. Warum? Weil Machtfülle immer eine Gefahr ist für uns Menschen. Wenn wir mächtig werden, sind wir immer in Gefahr, eben verdorben zu werden. Es war möglich, König zu sein und Prophet. König David war ein Prophet, sagt Apostelgeschichte 2. Und er war König, aber nicht noch Priester. Und Mose war alles, König, Priester und Prophet. Und Gott sagt, ein Propheten, gleich dir, werde ich erwecken. Und das ist der Messias. Und darum hat man im späteren Judentum gesprochen von dem Propheten, der kommen wird. Nicht ein Prophet, sondern der Prophet. Das ist dieser Prophet in 5. Mose 18. Und die Samariter, werden ja noch mehr auf die Samariter zu sprechen kommen, es war ein Mischvolk, da war etwas israelitisches Blut, und heidnisches Blut zusammengemischt. Und dieses Volk hat von einem bestimmten Zeitpunkt an die fünf Bücher Mose übernommen, aber nicht den Rest der Bibel. Nur die fünf Bücher Mose. Und das ist so bis zum heutigen Tag. Aber es ist so, dass die Samariter, obwohl sie nur ein beschränktes Altes Testament besitzen, auch glauben an das Kommen des Messias. Und ganz besonders aufgrund dieser Stelle, der Prophet. Ja? Und nun wird also hier klar gesagt, wenn dieser Prophet kommt, der Messias, dann wird er die Worte Gottes in seinen Mund gelegt bekommen und das bringen. Nochmals Vers 18 in der Mitte, und ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und nun zurück zu Johannes 8, Vers 26. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Das ist genau so, wie das ja bekannt war, aus der Tora, aus dem Gesetz. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Das ist der Vater, der eben sagt, dass er den Propheten die Worte in den Mund legen wird. In 5. Mose 18. Sie hätten das verstehen können, aber aus Ablehnung gegenüber ihm. Sie haben nicht die Möglichkeit, wirklich konkret vor sich gesehen, dass dieser Mann aus Nazareth der Prophet sein könnte. Und so verstanden sie nicht, was er da sagte. Und weiter, siebtens, Johannes 10, 1 bis 6, das Gleichnis vom Schafhof. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Das ist jetzt nicht ein Wort und das ist auch nicht ein Satz, sondern das ist ein ganzer Textabschnitt, den der Herr gesprochen hat. Sie verstehen das nicht. Und auch da hätten sie ja sagen können, was meinst du, wer ist der Schafhof? Und wer ist der Türhüter, der dem Hirten öffnet? Und wer ist der Hirte der Schafe? Aber eigentlich hätten sie alles wissen können aus dem Alten Testament. Ich meine, in Sacharja 11 wird der Messias beschrieben, dass er kommen wird und er wird die Schafherde Israels weiden. Und dann wird allerdings gesagt, und nach einiger Zeit werden viele in der Herde seiner überdrüssig sein. Die möchten ihn nicht mehr. Sind seiner überdrüssig. Und dann sagt er, gut, wenn ihr nicht mehr wollt, dass ich euch weide, dann könnt ihr meinen Lohn auszahlen. Und sie zahlen ihm diese schändlichen 30 Silberschekel. Ein furchtbarer Preis. 20, das wäre ganz etwas anderes gewesen. Nicht wahr? Josef wurde für 20 Silberschekel verkauft. Aber 30 Schekel, das ist nach dem Gesetz der Preis, der Haftpflichtpreis für einen toten Sklaven. Im Haftpflichtfall, wenn man sich irgendwie ungewollt verschuldet hat und ein Diener von jemand anderem kommt zu Schaden, stirbt, dann musste man 30 Silberschekel bezahlen. Und ausgerechnet für den Messias 30 Silberschekel, der Preis für einen toten Sklaven. Und ganz ironisch sagt der gute Hirte in Sacharja 11, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Ja, also hätten Sie wissen können, der Messias, der Hirte, die Schafherde, das ist Israel. Nun, wer darf in den Schafhof Israels hineinkommen? Ja, natürlich der Hirte der Schafe, der erwähnt wird in Vers 2. Aber da ist einer, der Türhüter ist. Diesem öffnet der Türhüter. Und das ist Johannes der Täufer gewesen. Wir kommen gleich noch auf ihn, nämlich wir haben ja den Prolog jetzt angeschaut, erster Teil, und dann kommt dann der zweite Teil, das ist das Auftreten von Johannes dem Täufer. Und da schließt ja genau der Text an den Prolog, dort hatten wir schon gelesen, es war ein Mann, es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name Johannes. Ja? Er kam, um von dem Licht zu zeugen. Er war selber nicht das Licht, aber auf das er zeugte von dem Licht. Und dann werden wir sehen, in diesem Teil 2, in Johannes 1, da hat Johannes der Täufer den Herrn Jesus in Israel eingeführt und gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und damit hat er klar gemacht, das ist der Mann aus Jesaja 53. Das ist der Messias, der dort angekündigt wird, der als Lamm für unsere Sünden sterben wird. Und so hat er, dieser Prophet Johannes, der mit gewaltiger Autorität aufgetreten war und ganz Israel in Bewegung gebracht hatte, hatte offiziell die Türe geöffnet für den Messias. Nun, der Herr Jesus sagt in Vers 1, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und er macht klar, dass eben Leute gekommen sind vor ihm. 10, Vers 7. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, da sind schon vor dem Kommen des Herrn Jesus sind Leute gekommen, die haben gesagt, ich bin der Messias. Ja, wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 von solchen, von Theudas und Judas. Ja, das waren falsche Messias, die schon früher aufgetreten waren. Und man musste dann erkennen, dass das war nicht der Messias der Bibel, denn der Messias der Bibel, der muss ja die messianische Prophetie erfüllen. Zum Beispiel Jesaja 53, Psalm 22 und all die Hunderten von Prophezeiungen. Also der, der durch die Tür eingeht, das ist der, der auch die Prophetie über den Messias erfüllt. Und Johannes der Täufer macht die Türe auf und sagt, siehe das Lamm Gottes. Das ist der Mann von Jesaja 53. Und er bezeugt auch, das ist der Sohn Gottes. Macht er klar, das ist eben der Sohn Gottes nach Psalm 2, wo Gott sagt, heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und so ist er da hineingegangen und sagt, aber alle, die woanders hinübergestiegen sind, das sind Diebe und Räuber. Vers 1 am Schluss und eben Vers 8. Das war ein Gleichnis. Und der Jesus sagt, er sei da gekommen und er hat die Schafe gerufen, Vers 3, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Also die Gläubigen in Israel, das sind eben diese wenigen, die in Sacharja 11 nicht ungeduldig wurden über den guten Hirten, sondern die auf ihn achteten. Das sind die wahren Gläubigen in Israel, die hören seine Stimme. Die können sie verstehen. Wenn er spricht, wer spricht? Das Wort, das im Anfang war, das ist der Messias. Und sie hören seine Stimme und sie folgen. Er ruft seine eigenen Schafe mit Namen. Das ist das Wunderbare, wenn ein Hirte so mit den Schafen verbunden ist, dass er die Namen der Schafe kennt. Und die reagieren auf die Namen. Das ist ganz wunderbar. Also Schafe sind ja orientierungslose Tiere. Also man könnte sagen, Tiere ohne GPS. Ja, wenn die sich selber orientieren müssten, das ist wie bei gewissen Leuten, die können sich überhaupt nicht orientieren. Also die können ohne GPS schon gar nicht leben. Aber Das ist eben bei den Schafen so und darum sind die so abhängig von dem guten Hirten. Aber sie haben die Fähigkeit, die Stimme zu kennen. Aus einer Unzahl von Stimmen heraus. Sie merken, das ist die richtige Stimme. Und sie hören darauf und sie folgen. Übrigens, man hat schon erlebt, Schafe, die können sogar auf den Ton eines Motorrads reagieren. Also ich weiß von einem Hirten, der ist immer mit dem Motorrad gekommen und die haben sofort reagiert, wenn der mit seinem Motorrad gekommen ist. Die haben reagiert, wie wenn das seine Stimme wäre. Ja, die können einfach auf eine ganz bestimmte Stimme, können die so geeicht und eingeübt werden. Und das Schöne ist natürlich, wenn es die natürliche Stimme ist, er ruft und sie folgen ihm. Er ruft sie mit Namen. Und das haben die nicht verstanden. Den ganzen Zusammenhang. Aber wir lesen auch nicht weiter in Johannes 10, das ist eine lange Diskussion, die schließlich mit dem Versuch endet, dass sie den Herrn Jesus steinigen wollen. Aber sie fragen nicht zurück. Was meinst du? Wie? Was? Weiteres Beispiel in Johannes 11, 11. Es ist so, die Jünger zusammen mit dem Herrn bekommen die Nachricht, Lazarus von Bethanien ist krank. Ich lese Johannes 11, Vers 1. Es war aber ein gewisser krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit dem Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Warum geht er nicht sofort hin? Er war krank, noch nicht tot. Aber der Herr wartet. Und dann eben mit Verspätung geht der Herr. Und ich lese jetzt noch Vers 11. Dies sprach er. Und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Also, was war geschehen? Der Herr ist also nicht sofort gegangen, obwohl die Bitte kam, den kranken Lazarus zu heilen. So wie früher, wir werden das noch sehen, in Johannes 4, der Sohn eines königlichen Beamten, der war im Sterben und der Herr hat ihn noch geheilt, bevor er gestorben ist, hat ihn also gerettet vor dem Tod. Und bei Lazarus sehen wir, da hat der Herr Jesus ihn gerettet aus dem Tod. Aber eben, das sollte wirklich so sein. Und dann sagt der Herr, Lazarus ist eingeschlafen. Und sie denken, die Jünger, ja, wenn er eingeschlafen ist, dann ist das ja schön. Und da gehen wir hin und dann kann er ja geheilt werden. Nur wenn er gestorben wäre, dann wäre alles zu spät. Aber das war ein Wortspiel. Das Wort einschlafen. Im Griechischen kann man übersetzen mit einschlafen oder entschlafen. Wir haben im Deutschen 2 Wörter. Im Griechischen benutzt man in diesem Fall nur ein Wort, dasselbe. Und der Herr benutzt also ein Wort, das ganz klar zweideutig ist. Und sie verstehen ihn falsch. Lazarus ist Er wollte sagen entschlafen. Und Sie verstehen das gleiche Wort im Sinn von eingeschlafen. Und dann wird aber von Johannes selber im Nachhinein erklärt, Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Auch da ein Missverständnis, aber die Jünger gehen mit dem Herrn. Und darum wird nachher alles klar. Aber hätten sie den Herrn verlassen und sowieso nicht mit ihm zu tun gehabt, dann hätten sie das nicht so erleben dürfen, auch die Klärung ihres Missverständnisses. Und es ist dann noch interessant zu sehen, Thomas, hatte der irgendwelche depressiven Züge? Der sagt, dann gehen wir mit, dann sterben wir auch noch. Unglaublich, das sagt man nicht einfach so, ja, in einer solchen Situation. Da muss man schon ein schweres Gemüt haben. Aber ist das nicht schön? Für alle, die den Eindruck haben, ich habe ein schweres Gemüt. Das war eine der Zwölfe, die der Herr in besonderer Weise für seinen Dienst benutzte. Die waren ganz verschieden, die Zwölfe. Und einer hatte so ein schweres Gemüt. Aber der hat dann eine Überraschung erlebt. Alle, aber eher ganz besonders. Nein, es geht hier um die Herrlichkeit Gottes, die da sichtbar werden sollte, dass der Messias in der Lage ist, wirklich einen viertägigen Toten, der schon stinkt, aus dem Tod herauszuholen. Also, hier, das wäre das achte Beispiel hier auf der Liste. Und dann Nummer 9 in Kapitel 13. Das war am Vorabend der Kreuzigung, als der Herr im Obersaal mit den Jüngern versammelt war und die Passafeier gehalten hat. Und in diesem Zusammenhang lesen wir Vers 27. Vers 26 schon. Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tische liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Das war während des Passa-Seders, aber ganz in der Anfangsphase, noch vor dem Hauptmahl mit dem Lamm. Es ist nämlich ganz interessant, in den Evangelien finden wir zahlreiche Detailangaben über diese Passafeier des Herrn. Und das passt so wunderbar überein mit dem Seder, wie man das heute immer noch im Judentum feiert, weltweit in den Familien. Und da gibt es zum Beispiel ganz am Anfang die Vorschrift, man hat ja immer so ein Büchlein, wo man genau weiß, Punkt für Punkt, wie man durch die Feier hindurchgehen muss. Und jeder Punkt hat einen hebräischen Namen. Einer der frühesten Punkte hieß Rachza, das ist die Waschung. Und da musste der Hausvater die Hände waschen. Und das ist dann im Zusammenhang Johannes 13 damit, wo der Herr Jesus dann eben nicht nur Hände wuscht, sondern auch allen Jüngern die Füße. Ja? Und dann gibt es eben noch einen Abschnitt, der heißt Korech. Und da nimmt man Matze und taucht das ein in eines der Gemüsemischungen auf dem Tisch. Und das konnte man ganz speziell dem Ehrengast als Bissen geben. Das war aber alles noch vor dem Mahl, ja? Und der Herr Jesus gibt Judas an diesem Abend den Ehrenbissen. Und dann sagt er zu ihm, was du tust, tu schnell. Das hätte natürlich in ihm einen Zusammenbruch bewirken sollen. Ich bin der Ehrengast. Ja? Und schon vorher, aber das wird im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, wird das berichtet, nicht in Johannes, da gibt es auch einen Unterabschnitt, einen früheren, wo der Herr sagt, mit dem ich zusammen eintauche in die Schüssel, der ist es, der mich überliefert. Das ist nicht das Gleiche wie hier. Das ist nicht korrekt. Das ist das Eintauchen von zum Beispiel Petersilie in Salzwasser oder man kann auch roten Weinessig nehmen. Und der Herr Jesus sagt, der, der zusammen mit mir eintaucht, also zum Beispiel Petersilie, das bittere Kraut, und dann eintauchen gleichzeitig mit ihm in den roten Weinessig. Der ist es, der mich überliefert. Und das sollte darauf hinweisen, dass er es ist, der sich an seinem Blut vergreifen würde. Und das war schon ein Punkt, den Judas hätte ergreifen müssen. Wenn die das sehen und ich tauche mit ihm zusammen ein, und er spricht von seinem Blut, dass er sich an seinem Blut vergreifen würde. Und hier eben der Ehrenbissen. Und der Herr sagt, was du tust, tue schnell. Und er setzt sich mit seinem Gewissen darüber hinweg. Und das war dann der Moment, wo er besessen wird. Satan in ihn fährt. Und die Jünger haben nicht verstanden. Was du tust, tue schnell. Ja, vielleicht muss er doch noch schnell etwas nachholen, irgendetwas fehlt fürs Fest. Sie haben das nicht verstanden. Aber Judas hat es verstanden. Und die Jünger haben es später verstanden. Warum? Weil sie den Weg gegangen sind weiter mit dem Herrn. Und das ist es eben. Die, die an dem Herrn festhalten, mit ihm den Weg gehen, die werden Dinge geklärt bekommen, auch im Nachhinein, was die anderen nie zu hören bekommen haben. Also auch da wieder ein Missverständnis. Die Jünger verstehen nicht, die übrigen, aber Judas, der verstand. Und dann noch ein zehntes Beispiel, ganz am Schluss. Der Auferstandene ist da zusammen mit einigen Jüngern am See Genezareth. Und er gibt Petrus den Auftrag, einen Hirtendienst zu tun unter den Gläubigen. Wir kommen auf dieses Kapitel noch ausführlich zu sprechen in diesen Tagen. Aber auch da schon mal vorweg etwas. Der Jesus gibt ihm also den Auftrag, er soll die Schafe hüten und die Lämmer weiden. Und dann heißt es in Vers 20, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei einem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Also Petrus sieht Johannes. Und da war sowieso ein gewisses Problem, nicht wahr? An diesem Abend war Johannes so am Tisch, dass wenn er auf der Matte zurücklehnte, kam mit dem Kopf an das Herz des Herrn Jesus. Das war Johannes, der diesen Platz hatte. Nicht Petrus. Petrus war weit weg. Darum hat er ja dem Johannes gewinkt. Wer ist das, der dich überliefert wird? Er war der Führer. Petrus. Aber das war schon ein Zurückgesetztsein, ja? Und jetzt verstehen wir auch, warum er dann an diesem Abend gesagt hat, Herr, wenn sich alle ärgern, ich bin bereit, in den Tod zu gehen. Das war ein Test. Und in dieser Nacht hat er den Test nicht bestanden. Aber eben, da war ein Problem da, ganz unterschwellig, zwischen Petrus und Johannes. Und darum, als der Herr ihn da wieder herstellt und ihm erklärt, dass obwohl er ihn dreimal verleugnet hatte, aber darf er weiter einen Dienst tun, an den Gläubigen, als Hirte. Und dann sieht er Johannes. Was ist mit ihm? Ja, ich lese. Vers 21, als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Er interessiert sich für Johannes. Aber der Herr sagt hier: Nein, du musst dich konzentrieren auf deinen Auftrag. Und es ist ganz ein wichtiger Grundsatz, dass der Diener und natürlich auch die Dienerin des Herrn ist immer direkt dem Herrn verantwortlich. Und es ist ganz wichtig auch für Gemeinden, dass sie sich nicht einfach so einmischen in einen persönlichen Auftrag, den der Herr gegeben hat. Ich sage das, weil ich das wirklich erlebt habe, wie zum Beispiel ein Evangelist jahrelang von seiner Ortsgemeinde immer wieder eben durch Einmischung gehemmt und gebremst worden ist. Und das war nicht richtig. Und darum steht auch in Römer 14, richtest du den Knecht eines anderen Hausherrn? Das geht gar nicht. Er steht und fällt seinem Herrn. Also der Diener ist direkt verantwortlich. Und jetzt Petrus: Was ist mit ihm? Und der Herr sagt: Was geht das dich an? Folge du mir nach. Und er sagt ihm: Wenn ich will, dass ihr bleibt, bis ich komme, bis zur Wiederkunft Christi, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und dann sagt Vers 23: Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus: Jener Jünger stirbt nicht. Das war missverständlich. Er sagt: Wenn ich will, dass er bleibt. Aber er hat nicht gesagt: Er bleibt, bis ich komme. Und dann entstand ein Missverständnis. Und da ging da die Meinung herum: Johannes stirbt nicht. Und wirklich, wenn man die Geschichte des ersten Jahrhunderts dann weiter studiert, sieht man, wie sehr früh ein Apostel Jakobus wird enthauptet. Ja, Apostelgeschichte 12. Und ein Apostel nach dem anderen erlebte das Martyrium. Und wer war um 90, 95 noch da? Der einzige war Johannes. Der lebte immer noch als der alte Johannes. Und er schrieb das Johannesevangelium, den ersten, zweiten, dritten Johannesbrief, die Offenbarung, die schließlich das Neue Testament, überhaupt die Bibel, abschließen sollte, wo es um die Wiederkunft Christi geht, ja? Aber Johannes erklärt hier: Nein, das hat der Herr ja gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Und Johannes ist dann schließlich gestorben um 100. Aber es war ein Missverständnis wieder um Worte. Und hier muss man Folgendes sagen: Man muss genau zuhören. Eben, hat der Herr gesagt, er soll bleiben, bis ich komme? Hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt: Wenn ich eben das so machen würde, dass er bleibt, was geht es dich an? Und das ist auch ein wichtiger Schlüssel: ganz genau lesen. Und darum lohnt es sich auch, die Bibel langsam zu lesen. Und eben genau, und dann fallen uns Dinge auf, die wir sonst einfach so im Schnelldurchlesen eben verpassen würden. Also, wir sehen, von Anfang bis zum Schluss geht dieses Thema hindurch. Man kann das Wort, das im Anfang war, missverstehen. Aber die Liebe zu ihm, das Zurückfragen, das hilft uns eben zu verstehen, da wo es schwierig ist zu verstehen. Und die den Herrn nicht wollen, denen muss er sagen: Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Johannes 8. Dann möchte ich noch auf eine andere Einteilung des Johannesevangeliums hinweisen. Nicht wahr? Es ist eben so wie in der Naturkunde, in der Physik und Biologie. Man kann gewisse Strukturen sehen, aber das sind nicht die einzigen. Das ist alles viel, viel komplexer. Ja? Und so ist es auch mit der Bibel, dass es verschiedene Strukturen, die einander überlappen, gibt. Eine weitere Struktur ist nämlich die, dass das Johannesevangelium orientiert sich am Aufbau der Stiftshütte. Die Stiftshütte bestand aus drei Teilen. Der Vorhof, wie man das hier auf dem Bild sieht, mit dem Altar und dem Waschbecken, nicht wahr? Und dann das eigentliche Tempelhaus mit erster Raum, das Heilige, und dahinter das Allerheiligste mit der Bundeslade. Nun, Johannes 1 bis 12 beschreibt den Herrn Jesus in dieser Welt und sein Zeugnis, wie das die Menschen ganz allgemein wahrnehmen konnten. Unter der Sonne. Ja, der Vorhof ist der Teil, der frei unter der Sonne steht. Also Johannes 1 bis 12, da befinden wir uns im Vorhof. Und dann zweitens, da haben wir das Waschbecken im Vorhof. Ich glaube, wenn wir fortschreitet vom Eingang hier bis zum Heiligtum. Noch davor ist das Waschbecken. Und da befinden wir uns in Johannes 13. Und zwar ist es da dieser Abend, wo der Herr Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Das steht nur in Johannes Evangelium, nicht in den anderen Evangelien. Da sind wir in Johannes 13. Und dann kommt Johannes 14, 15, 16. Diese wunderbaren Abschiedsreden des Herrn Jesus. An diesem Sederabend. Und diese Reden findet man nur im Johannesevangelium. Und was der Herr Jesus hier alles entfaltet, das ist so gewaltig, so wunderbar. Und sollte die Jünger eben bewahren in einer furchtbaren Erschütterung. Ich war gerade am Schluss von Johannes 13, haben wir gesehen, Judas hat sich ganz klar gegen sein Gewissen entschieden und ist hinausgegangen. Die anderen haben nichts verstanden. Der muss wahrscheinlich noch was irgendwie besorgen. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn er diese Reden beginnt, und da sind wir gewissermaßen im Heiligtum, da gibt der Herr Jesus Licht. Wie der siebenarmige Leuchter Licht gibt im Heiligtum. Und das Ganze beginnt so in Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Das Erste, was der Herr Jesus sagt, nachdem Judas hinausgegangen ist, hier in Kapitel 14, ist, euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Und das war wirklich eine Erschütterung für die Jünger, zu erleben, dass einer, der mitgedient hat in dieser Zeit des öffentlichen Wirkens des Herrn Jesus, und alle waren überzeugt, das ist ein Apostel, ein treuer Mann, und der kommt zu Fall. Und immer wenn das geschieht in der Christenheit, wenn also Leute, die exponiert waren, zu Fall kommen, das erschüttert den Glauben. Und der Herr Jesus wusste das im Voraus. Und er sagt, euer Herz werde nicht erschüttert. Und in diesen Reden bereitet er sie vor für all das, was kommt, seine Leiden, aber dann auch seine Auferstehung. Er zeigt ihnen Perspektiven auf, gibt also Licht, wie das Licht im Heiligtum. Und das haben wir eben in diesen Kapiteln 14 bis 16. Und dann kommt 17. Dieses Gebet haben wir auch nur im Johannesevangelium. Und da sehen wir den ewigen Sohn, der zu dem ewigen Vater betet. Es ist so ergreifend. Denn in diesem Kapitel sehen wir wirklich etwas von dem, was das bedeutet, der Seiende im Schoß des Vaters. Und der Jesus spricht davon, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er spricht über die Liebe des Vaters zum ewigen Sohn in diesem Kapitel. So ergreifend, da sind wir im Allerheiligsten. Und dann kommen aber noch die Kapitel 18 bis 21. Wir gehen nochmals hinaus in den Vorhof. Da war der Altar. Jetzt funktioniert es hier nicht. Der Altar spricht von dem Kreuz. Und das umfasst eben die Kapitel 18 bis 21, das Sterben des Herrn Jesus als Opfer für unsere Sünden und seine Auferstehung. Also so kann man das ganze Johannesevangelium anhand der Stiftshütte wunderbar illustrieren und erklären. Und nach der Pause geht es dann weiter mit Johannes dem Täufer. Ist das in Ordnung, wenn wir jetzt, sagen wir, eine Viertelstunde Pause machen? Ist das nicht gut? Doch, also.